Hallo und herzlich willkommen zu Aus der Pfalz in die Welt, dem Außenwirtschaftspodcast der IHK Pfalz. Heute mit einer Sonderfolge Stimmen vom Lateinamerika-Tag 2024 in Hamburg. Wir haben interessante Gespräche geführt mit einem Konzern-CEO, einem Logistikunternehmer, einem Berater für den brasilianischen Markt und mit der Leiterin und dem Leiter der Auslandshandelskammern in Paraguay und Uruguay. Doch zuallererst, wie sind wir eigentlich auf dieser Konferenz gelandet? Nun ja, seit über 25 Jahren führt die IHK Pfalz das Kompetenzzentrum Lateinamerika. Das heißt, aus ganz Deutschland können IHK-Mitgliedsunternehmen bei uns anrufen und sich zum Markteintritt in Kolumbien und Co. beraten lassen. Ob zu Zoll und Zertifikaten oder Steuern und Standards, über 100 Anfragen beantworten wir jährlich und helfen den Unternehmerinnen und Unternehmern beim ersten Schritt in die Region. Als Kompetenzzentrum müssen wir uns Wissen aneignen, Erfahrungen sammeln und ein Netzwerk knüpfen. Dafür besuchen wir regelmäßig Konferenzen, an denen Vertreter verschiedener Branchen zusammenkommen, um sich zu Lateinamerika und den wirtschaftlichen Entwicklungen der Region auszutauschen. Das wichtigste deutsche Wirtschaftstreffen zur Region Lateinamerika ist der Lateinamerika-Tag in Hamburg. Dieser wird jährlich vom Lateinamerika-Verein veranstaltet. Auf dem LAT, wie man den Lateinamerika-Tag abkürzt, treffen sich die Akteure des deutschen Lateinamerika-Geschäfts. Kürzlich war es wieder soweit, über 350 Teilnehmer zahlreicher Nationalitäten machten sich auf die Reise und trafen sich am 6. und 7. November in der Handelskammer in Hamburg. Diese befindet sich in den Hallen der Hamburger Börse, die mit einer imposanten klassizistischen Fassade aufwartet. Gekommen waren Vertreter von Herstellern, Dienstleistern, Verbänden, Kammern und Behörden sowie Gäste aus Politik und Diplomatie. In Keynotes wurden die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der Region skizziert und deren Auswirkungen in der Praxis in anschließenden Diskussionspanels debattiert. Welche Angebote bieten Entwicklungsbanken für den Mittelstand? Vor welchen Umstrukturierungen steht die Logistik? Wie gelingt Mexiko der Wandel hin zu einer digital vernetzten Industrie? Das sind nur einige Fragen, die am diesjährigen Lateinamerika-Tag diskutiert wurden. In den Pausen blieb noch viel Zeit für den Austausch unter den Teilnehmern. Selbstverständlich bei exzellentem Kaffee mit Bohnen aus der Region, bereitgestellt vom bekannten Kaffeehändler und Vorsitzenden des Lateinamerika-Vereins Arthur Daboven. In einem kleinen Rückblick möchten wir euch heute auf die Veranstaltung mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht haben Sie nächstes Jahr auch Lust und Interesse, einmal vorbeizuschauen, die Märkte von Mexiko bis Feuerland kennenzulernen, mit dort aktiven Unternehmen ins Gespräch zu kommen und mehr über die Chancen der Region zu erfahren. Mein Name ist Kai von Linden, ich bin Referent des Kompetenzzentrums Lateinamerika der IHK Pfalz. Schreiben Sie mich gerne an, ich freue mich. Jetzt habe ich viel zum Lateinamerika-Tag erzählt, aber lassen wir doch einmal die Teilnehmenden zu Wort kommen. Hallo Kira Potowski, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Kira Potowski. Ich bin seit 1,5 Jahren Geschäftsführerin der Auslandshandelskammer in Uruguay und lebe dementsprechend, arbeite da auch in Montevideo und war vorher 2 Jahre in der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin. Das ist das Mutterhaus der gesamten IHK- und AHK-Welt. Und davor 6 Jahre in der Auslandshandelskammer in Mexiko. Habe als Projektmanagerin dort angefangen, dann Abteilungsleiterin für Delegation, Dienstleistungen, auch in der Beratung deutscher Firmen. Und jetzt, wie gesagt, seit 1,5 Jahren die Geschäftsführerin der Kammer in Montevideo. Wir sind ein sehr kleines Team, ist ja auch ein sehr kleines Land. Und es ist sehr schön, diese Position inne zu haben, weil ich da einfach ganz neue Insights bekommen habe zum Land, zu der Kammerwelt und wie das sich verbindet.
Kira, was verbindest du mit dem Lateinamerika-Tag?
Ich bin jetzt das 2. Mal auf dem Lateinamerika-Tag. Das letzte Jahr war die Konferenz in Stuttgart, dieses Jahr ja in Hamburg. Und tatsächlich, auch wenn es erst mein 2. Mal ist, ich muss sagen, es ist so ein schönes Gefühl, wie ein Family- oder Familien-Gathering. Also man hat viele Kontakte, die man dann endlich auch in Person treffen kann. Das, was mir persönlich als Geschäftsführerin am Herzen liegt, ist, mit Firmen zu sprechen, um das Potenzial Uruguays natürlich in den Vordergrund zu stellen, um mit Institutionen und unseren Partnern zu sprechen, zu schauen, was kann man im nächsten Jahr zusammen machen. Und hier trifft sich einfach wirklich die Creme de la Creme, beziehungsweise die absoluten Interessierten an Lateinamerika. Und dazu will ich sagen, es ist tatsächlich eines der wenigen großen Veranstaltungen zu Lateinamerika. Das heißt, es ist auch tatsächlich so ein You must be here. Also man muss unbedingt auch bei dieser Konferenz da sein, weil man einfach alle auf einem Fleck 2 Tage lang hat.
Und auf dem Lateinamerika-Tag habe ich auch noch Johannes Hofmann getroffen. Sein Logistikunternehmen hat seinen Sitz in der Pfalz. Und hören wir mal rein, was er zu berichten hat.
Ja, vielen Dank erstmal. Genau, ich bin Johannes, Geschäftsführer der CJH Solutions GmbH, Mitglied der IHK Pfalz. Wir sind seit über 10 Jahren in Lateinamerika vertreten, und zwar hauptsächlich in Paraguay und in Mexiko. Was wir machen ist, wir sind als Dienstleister hier in Deutschland bzw. in Europa die Einkaufsabteilung für den Kunden in Lateinamerika, der nicht den direkten Zugang zu den Märkten hier hat. Und so besorgen wir quasi dem Kunden das, was er braucht. Wir sind unabhängig und schiffen ihm bzw. fliegen ihm das so ziemlich direkt oder so direkt wie möglich und so günstig wie möglich rüber nach Paraguay bzw. Mexiko.
Wie bist du in die Branche gekommen? Wie war da die Geschichte?
Also es hat angefangen mit der Logistik. Das war schon immer mein persönliches Steckenpferd. Ich bin viel gereist, auch in Lateinamerika, noch zu Schulzeiten und Nachschulzeiten mit dem Rucksack dort unterwegs gewesen, immer mit offenen Augen, und fand es immer faszinierend, wie man zum Beispiel im Supermarkt einfach andere Dinge sieht als bei uns, beziehungsweise Dinge nicht findet, die man bei uns so kennt. Und dann habe ich angefangen mit Umfragen und habe so verschiedene Konsumverhalten kennenlernen können und habe dann irgendwann tatsächlich ein Logistikstudium abgebrochen, weil es mir zu lange gedauert hätte, und bin auf eine Messe gegangen und habe dort angefangen, und seitdem läuft das, und meine Studien konnte ich inzwischen auch dann vervollständigen. Ja, so war der Einstieg. Einfach mal ausprobieren, gucken, learning by doing auch ein bisschen. Und ja, bisher klappt das ganz wunderbar und es macht viel Freude. Also besonders viel Freude auf dem Lateinamerika-Tag macht mir immer das Kennenlernen neuer Menschen und auch Wiedersehen schon bekannter von den anderen Lateinamerika-Tagen. Zwischen den Panels tatsächlich, da konnten wir neue Kontakte knüpfen, interessante Projekte in Kolumbien zum Beispiel.
Ich sitze mit Daniel Delatré, Geschäftsführer der AHK Paraguay. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen?
Hallo Kai, ja, sehr gerne. Daniel Delatré mein Name. Ich bin seit 3 Jahren Geschäftsführer der AHK in Paraguay, in Asunción, und betreue seit dieser Zeit eben die deutschen Firmen, die nach Paraguay kommen und dort Geschäfte machen.
Was verbindest du mit dem Lateinamerika-Tag, Daniel?
Mit dem Lateinamerika-Tag persönlich verbinde ich viele gute Gespräche und auch Erinnerungen in den letzten Jahren. Ich kenne den Lateinamerika-Tag jetzt seit genau 20 Jahren und muss sagen, das hat sich als eine Plattform entwickelt, die stabil ist, ja, über alle globalen Krisen hinweg, sowohl in der Region als auch die wir weltweit erleben. Und es ist auch ein bisschen so immer ein Heimkommen, egal ob das jetzt wie gestern und heute in Hamburg war oder im Wechsel dann immer an anderen Standorten in Deutschland, ist das eine sehr inspirierende Konferenz, wo viele nicht nur Gleichgesinnte sind, sondern wo auch viele bekannte Gesichter dabei sind. Für uns, die jetzt schon seit vielen Jahren hingehen, ist das so ein bisschen wie Familientreffen der deutschen Lateinamerika-Wirtschaft, und deswegen ist diese Konferenz immer gut besucht, und für uns gerade aus dem IHK und AHK-Netz, das ich ja auch noch aus meiner Zeit kenne hier in Deutschland, unglaublich wertvoll.
Freundlicherweise hat sich auch noch Eduardo Geuss Zeit für uns genommen. Er ist CEO beim Technologiekonzern Siemens für Südamerika ohne Brasilien, für Chile. Darüber hinaus ist er auch noch Vorstandsmitglied der AHK Chile. Und Folgendes hatte er zu berichten.
Ja, guten Tag. Ich, als gesagt, bin verantwortlich für Siemens in 9 Ländern in Südamerika, ohne Brasilien. Das kommt den ganzen Weg von Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, ja, Paraguay, Uruguay. Wir arbeiten in 5 diesen Ländern und seit mehr als 100 Jahren Siemens hat in Deutschland, allgemein, aber Siemens hat einen sehr guten Ruf in der Region, eine sehr gute Einbindung zum Südamerika. Und der Lateinamerika-Tag ist für uns eine gute Chance, um das vorzustellen, aber auch mit der deutschen Firmen und Institutionen strenge Verbindungen zu bauen. Ja. Für Siemens, Südamerika ist eine sehr interessante Region. Als gesagt, mehr als 100 Jahre schon dort tätig. Heute, wir haben Fokus in Technologie. Wir sagen Technology with Purpose. Okay. Infrastruktur und Industrie in diesen Ländern zusammenzubauen. Und wenn wir sagen, Infrastruktur ist Elektrifizierung und Industrie allgemein, sind aber die größten Vertical Markets in unserer Region Food and Beverage, Öl und Gas und Mining, ja, okay. Metals und Mining. Ja.
Was verbinden Sie mit dem Lateinamerika-Tag?
Siemens AG, unser Stammhaus, ist Mitglied des Lateinamerika-Vereins. Wir haben Kunden hier, wir haben Partners, wir haben Kollegen aus anderen Ländern, wie Mexiko oder Brasilien.
Auf dem Lateinamerika-Tag gibt es zahlreiche Vorträge und Diskussionspanels. Dort sitzen dann zum Beispiel ein Minister eines südamerikanischen Landes, ein Chefvolkswirt einer Bank, eine Staatssekretärin, ein Konzern-CEO oder auch eine Start-up-Gründerin zusammen. Gleich am ersten Tag konnte man zum Beispiel um 12 Uhr aus 3 Optionen wählen. Zentralamerikas Infrastrukturtransformation oder alternativ nachhaltige Reindustrialisierung in der Andenregion oder auch erneuerbare Energien in konkreten Anwendungsfällen im Südkegel, sprich dem südlichen Teil des Kontinents. Der Berater für den brasilianischen Markt, Alessandro Colucci, fasst es sehr schön zusammen, was er aus den Panels mitnehmen konnte. Aber lassen wir ihn sich erst einmal vorstellen. Ich sitze gerade mit Alessandro Colucci. Alessandro, möchtest du dich kurz vorstellen?
Kai, sehr gerne. Ich war bis Ende Januar diesen Jahres Leiter der Außenwirtschaftsabteilung an der AHK São Paulo, Market Entry and Business Development Services, der etwas sperrige Name dieser Abteilung. Ich lebe allerdings jetzt seit Anfang April wieder in Deutschland und bin selbstständiger Berater und werde von den Kammern in Brasilien von Fall zu Fall gerufen, um bei relevanten Veranstaltungen in Deutschland die brasilianischen Kammern zu vertreten.
Du bist auch in Deutschland ansässig.
Genau, ich lebe in Deutschland, in Bonn und das jetzt seit einem guten halben Jahr.
Welche Eindrücke und Gedanken konntest du aus den Panels heute mitnehmen?
Naja, sagen wir es mal so, wenn man sich mit dem Thema Lateinamerika beschäftigt, sind viele Dinge, die man hier sieht und hört, eigentlich eine Bestätigung dessen, was man schon mitbekommen hat. Insofern ist es ganz gut, eigene Einschätzungen nochmal zu vergleichen mit dem, was hier gesagt wird, sozusagen einen Benchmark zu bekommen in jederlei Hinsicht. Wir wissen, dass es zum Beispiel jetzt bezogen auf den Mercosur seit vielen Jahren die Hoffnung gibt, dass das Freihandelsabkommen endlich mal unterzeichnet wird. Das ist ja heute nochmal betont worden, wie wichtig das wäre, gerade vor dem Hintergrund der Wiederwahl von Trump in den USA, dass wir hier mal Akzente setzen als Europäer zusammen mit den Lateinamerikanern. Insofern finde ich, dass diese Panels helfen, die eigene Sicht nochmal abzugleichen mit dem, was die Mehrheit so denkt und sagt.
Alessandro Colucci spricht das EU-Mercosur-Handelsabkommen an. Der Mercosur ist der gemeinsame Markt des Südens, eine Wirtschaftsgemeinschaft der Staaten Brasilien, Argentinien, Bolivien, Uruguay und Paraguay. Mit dem Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur möchte man Zölle und weitere Handelshemmnisse abbauen. Nach fast 25 Jahren Verhandlungsdauer, hatten viele die Hoffnung schon aufgegeben. Doch kurz nach unserem Interview wurde am 6. Dezember tatsächlich eine Einigung in den Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur erzielt. Noch muss der Vertrag ratifiziert werden. Doch falls das gelingt, könnte die weltweit größte Freihandelszone entstehen und Unternehmen könnten Zölle in Höhe von 4 Milliarden Euro einsparen. Denn für rund 90% der Waren würden die Zölle schrittweise entfallen. Derzeit erhebt der Mercosur Zölle in Höhe von 35% auf Autos, 14-18% auf Autoteile, 14-20% auf Maschinen und bis zu 18% auf Chemikalien. Der Lateinamerika-Verein, der den Lateinamerika-Tag organisiert, hat sich über die Jahre hinweg stets für das Mercosur-Abkommen eingesetzt. Wir haben Geschäftsführer Orlando Baquero gefragt, wie hat er die Nachricht über die Einigung zwischen EU und Mercosur aufgenommen?
Wir freuen uns sehr über die Einigung der EU mit den Mercosur-Staaten. Es ist eine Freude, dass endlich mal die Verhandlungen beendet sind und jetzt in den Ratifizierungsprozess eingegangen wird. Es fehlt noch ein langer Weg, aber wir sind zuversichtlich, dass es dieses Mal klappen wird. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil unsere Firmen brauchen einen gesamtlateinamerikanischen Markt mit klaren Regeln, bestimmte Voraussetzungen, um Handeln und Investitionen vornehmen zu können. Mit Mercosur ist die letzte Region Lateinamerikas dann mit Europa sowohl handels- als auch politisch eingebunden. Und das ist wiederum ein starkes Signal für die Wirtschaft. Lateinamerika ist wichtig für uns. Europa ist wichtig für Lateinamerika. Und mit klaren Regeln und wertebasierendes Handeln wird ein großer Raum geschaffen mit über 700 Millionen Einwohnern, die interessante Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung beider Regionen darstellt. Daher freuen wir uns sehr, hoffen auf die Unterstützung von allen, endlich diesen Vertrag ratifizieren zu können.
Zurück zum Lateinamerika-Tag, an dem mir Daniel Delatre von der AHK Paraguay ein paar spannende Punkte zu den Diskussionspanels nennen konnte. Zum Beispiel zur Zusammenarbeit der Länder in der Region oder auch zu Lateinamerika als verlässlicher Geschäftspartner.
Ich glaube, es zeigt sich für uns, dass wir in Lateinamerika inzwischen durchaus stabilere Verhältnisse haben, als man das vielleicht vor ein paar Jahren geglaubt hat. Und es gibt vor allen Dingen eine gewisse Verlässlichkeit für die Wirtschaft, die es dann erleichtert, auch dauerhaft in gute Geschäfte mit lateinamerikanischen Partnern einzutreten. Welche Themen mich natürlich sehr beschäftigt haben, wie beispielsweise die Länder in der Region insgesamt auch mehr zusammenrücken, mehr zusammenarbeiten. Regionale Integration ist der Schlüssel zu mehr Wachstum. Logistik, saubere Übergänge an den Grenzen sind im Grunde der Schlüssel, wie sich unsere teilweise auch kleinen Länder, so wie Paraguay eins ist, in der Region auch positionieren können. Ein anderes wichtiges Thema, was für unsere Region immer wichtiger wird und was bislang noch nicht so in der Form adressiert wird, Lateinamerika und Südamerika insbesondere. Da reden wir speziell über Länder wie Paraguay, die ein großes Potenzial für erneuerbare Energien haben, beziehungsweise auch schon heute bis zu 100% mit erneuerbar erzeugten Energien versorgt sind, können wirklich den Unterschied machen, um einem Land wie Deutschland zu helfen, seine Energieprobleme und vor allen Dingen seine CO2-Matrix in den Griff zu bekommen.
Johannes Hofmann von der CJH Solutions GmbH hatte es als Transportunternehmer natürlich speziell auf das Logistikpanel abgesehen. Und hier hat man heiß diskutiert zu den Umstrukturierungen, die der Logistik in Zukunft bevorstehen. Und das hat er zu erzählen.
Aus den Panels konnte ich ganz besonders mitnehmen, dass, was die Logistik angeht, sich einiges tut bezüglich Digitalisierung. Also ich nehme das Zitat von der Kollegin gestern, dass Logistik im Grunde aus Excel-Tabellen und E-Mails besteht. Und das kann ich bestätigen. Also egal, ob das Luftfracht oder Seefracht ist, ist das einfach pro Sendung sehr viel Kommunikation. Und jetzt zu sehen, dass da Systeme entwickelt werden, die das einfach einfacher machen, wo auch ein Tracking tatsächlich möglich ist, um zwischendurch zu gucken, wo ist meine Sendung und warum ist sie noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Das ist schon ein schöner Fortschritt und vor allem ein Mehrwert natürlich für uns als Anbieter, aber letztlich vor allem für den Kunden, der ja auf seine Ware wartet.
Das waren jetzt schon einige Impressionen vom diesjährigen LAT. Lasst uns die Region Lateinamerika aber noch einmal als Ganzes betrachten. Hier ein paar Zahlen und Fakten, die uns ein schärferes Bild der Region zeichnen. Riesige Region. 660 Millionen Einwohner leben hier in 33 Ländern auf einer Fläche, in die die EU etwa 5-mal hineinpassen würde. Die wirtschaftlich stärksten Staaten, Brasilien, Mexiko und Argentinien, erwirtschaften rund die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts Lateinamerikas. Speisekammer der Welt. Die Region ist von entscheidender Bedeutung für die Welternährung. Und hier machen wir ein kleines Ratespiel. Der weltweit größte Exporteur von Kaffee, Orangensaft und Soja, hätten Sie es gewusst, ist Brasilien. Avocados, Zitronen und Gurken, der weltweit größte Exporteur, ist Mexiko. Der weltweit größte Exporteur bei Mais ist Argentinien. Und bei Trauben und Kirschen, richtig, ist Chile der weltweit größte Exporteur. Und hier am Ende noch ein leichtes Beispiel, der weltweit größte Exporteur für Bananen, korrekt, ist natürlich Ecuador. Wertepartner. Die lateinamerikanischen Staaten sind zumeist demokratisch und folgen marktwirtschaftlichen Prinzipien. Daher wird Lateinamerika auch oft als unser Wertepartner bezeichnet. Sicherer Hafen. Lateinamerika gilt im weltweiten Vergleich als friedliche Region und daher als berechenbarer Handelspartner. Jung und dynamisch. Das Medianalter Lateinamerikas liegt bei 31 Jahren. Sprich, die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 31, die andere Hälfte älter als 31. Zum Vergleich, in Europa liegt das Medianalter bei 44. Green Transition. Lateinamerika hat die Chance, als Lieferant von Strom aus erneuerbaren Energien und Exporteur kritischer Rohstoffe bei der globalen Energiewende eine wichtige Rolle zu spielen. Chile und Argentinien produzieren ein Drittel des weltweiten Lithiums. Brasilien und Kolumbien verfügen über optimale Bedingungen für Offshore-Windenergie. Und die Nachfrage steigt, sei es nach Strom für die Produktion grünen Wasserstoffs oder Lithium für E-Auto-Batterien. Dabei sei erwähnt, dass insbesondere die Bergbauländer hier mehr Investitionen in lokale Verarbeitungsstufen erwarten, um bessere Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den betreffenden Ländern aufzubauen. Chinas neue Seidenstraße. Auch wenn USA und Europa noch führend bei den Investitionen in der Region sind, Chinas Einfluss steigt. 22 lateinamerikanische Länder haben sich bereits der Seidenstraßeninitiative Chinas angeschlossen. Bei diesem Projekt möchte China mittels Investitionen in Infrastruktur globale Handelsrouten erschließen und den Zugang zu Ressourcen sichern. Erst kürzlich wurde der erste von China kontrollierte Hafen Südamerikas in Chancay in Peru eröffnet. Diesen darf China als Hauptfinanzier exklusiv nutzen. Die Antwort der EU auf die neue Seidenstraße Chinas lautet Global Gateway. Ein ebenso milliardenschweres Infrastrukturinvestitionsprojekt. Ungleichheit. Lateinamerika ist die Weltregion mit der größten Einkommensungleichheit. Nahezu jeder zweite Lateinamerikaner, jede zweite Lateinamerikanerin ist von Armut betroffen. Die soziale Mobilität, also die Möglichkeit, sich mit eigener Kraft nach oben zu arbeiten, ist kaum vorhanden. Jetzt stecken wir schon mittendrin im Thema und gerade zum Thema China konnte mir Johannes Hofmann seine Erfahrungen aus der Logistik berichten. Johannes, wie bewertest du aktuell die Marktlage in deiner Branche, zum Beispiel in Paraguay, in einem Zielmarkt, den du ja auch ansteuerst?
Also die Marktlage lokal ist sehr spannend, weil eben ein großes Wachstum da ist, also in ganz verschiedenen Bereichen. Was allerdings spannend dabei ist, geografisch so ein bisschen die Ursprungsländer, die Quellenländer zu betrachten. Also es ist gestern auch hier auf dem Lateinamerika-Tag angeklungen, in welche Richtung orientieren sich denn lateinamerikanische Länder? Also haben wir weiterhin das Standing, wie wir es vielleicht aus der Vergangenheit kennen, oder orientiert man sich auch um Richtung Asien und andere Bereiche? Und da kann ich feststellen, dass man jetzt, was unsere Geschäftstätigkeit angeht, schon offen ist für Alternativen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber eine gewisse Markttreue unserer Kunden, gerade was aktuell noch den Automobilmarkt betrifft. Nichtsdestotrotz sehen wir alle, dass da auch Veränderungen und Verschiebungen stattfinden. Also sind wir auch dabei zu gucken, uns da nicht abhängig zu machen, weil es würde uns nicht überraschen, wenn das in ein paar Jahren nicht mehr so ist. Und die Chinesen, wenn ich jetzt das Beispiel Automobilmarkt nehmen darf, die sind zum Beispiel in Paraguay oder in Lateinamerika überall nach meiner Wahrnehmung deutlich präsenter, als sie es zum Beispiel hier sind. Von daher rechne ich persönlich damit durchaus weiteren Veränderungen für uns als gerade in Deutschland ansässiges Unternehmen. Konkurrenz, wissen wir aus den Lehrbüchern, ist eigentlich immer gut und erfrischend für den Markt. Von daher heißt es für uns da agil bleiben, gucken, was können wir noch liefern, was können wir anders machen. Und jetzt wir als Standort Rheinland-Pfalz, also wir können ja auch im asiatischen Markt einkaufen. Da spricht ja auch nichts dagegen. Das macht unser Geschäft noch lange nicht kaputt, solange wir dort entsprechende Kontakte aufbauen und ein entsprechendes Logistiknetzwerk zur Verfügung haben, sind ja auch das Veränderungen, die für uns als Unternehmen und im Grunde auch für den Standort weiterhin attraktiv sind.
Du hast vorhin im Vorgespräch noch die Geschwindigkeit und die Kosten im Vergleich asiatische Hersteller zu europäischen genannt. Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich kann da tatsächlich auf mindestens eine Handvoll Erfahrungen zurückgreifen, wo wir als Dienstleister, die ja auch immer im Sinne des Kunden handeln möchten, unser Ziel ist es, dem Kunden die für ihn beste Möglichkeit anzubieten, damit er auch zu uns wiederkommt. Also im Sinne des Kunden konnte ich feststellen, dass die europäische oder deutsche Lösung nicht immer die passendste war. So sind die Lieferzeiten aus China zum Teil deutlich kürzer, also ich sage mal jetzt um den Faktor 3. Und preislich ist mindestens genau derselbe Faktor zu finden. Ja, von daher zeigt sich das einfach, dass im Sinne des Kunden, der eben zwischen beiden Kontinenten sitzt, der Einkauf aus beiden Richtungen in Frage kommt. Und da versuchen wir, das Geschäft nicht aus der Hand zu geben, indem wir sagen, nee, aus Europa können wir nicht, sondern dann bieten wir gerne auch das chinesische Produkt als Alternative an, weil wir den Kunden sonst verlieren würden.
Wie ist die Lage auf dem lateinamerikanischen Markt? Eben haben wir Johannes Hofmann gehört, der vom wachsenden chinesischen Marktanteil berichtet hat. Ich bin gespannt auf die weiteren Berichte von Kira Potowski von der AHK Uruguay und Jimmy Sanchez von der AHK Paraguay. Welche Chancen sehen Sie für deutsche Unternehmen?
Uruguay ist eben nicht nur Rindfleisch, Wein und Fußball, sondern Entry Hub in die Region. Wir sagen mittlerweile Singapur Lateinamerikas, also auch diesen Innovationsgedanken, der Logistik Hub, also auch Hafeninfrastruktur, Flughafeninfrastruktur, Freihandelszonen. Vor einer Woche hatten wir die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen. Wird nicht viel darüber berichtet, weil es einfach so ein friedliches, stabiles Land ist, dass sich auch Parteien, Kandidaten etc. nicht in die Haare bekommen, die Wähler auch nicht, die gehen auch nicht auf die Straße und protestieren. Das heißt, diese Stabilität, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, ist eben ein USP, ein Unique Selling Point, den ich bei allen meinen Gesprächen immer wieder in den Vordergrund stelle. Und was für Uruguay im Moment wirklich zwei Sektoren, die da besonders im Hauptfokus stehen, sind Innovation, Startups in verschiedenen Sektoren, aber eben auch grüner Wasserstoff. Uruguay möchte grünen Wasserstoff herstellen in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, auch hier die Verbindung zu Deutschland natürlich besonders interessant, da die Idee, die langfristige Idee ist, auch grünen Wasserstoff aus Uruguay nach Deutschland zu transportieren. Uruguay hat 3,5 Millionen Einwohner. Tatsächlich kennen sich alle. Also wenn man, egal mit wem man spricht, jeder kennt jeden, jemand kennt irgendjemanden. Das heißt, hat auch so einen familiären Charakter, ne? Die Verbindungen, die sind da. Und egal, welcher Kandidat dann auch Präsident wird, die Langfristigkeit in den verschiedenen Roadmaps, Agenden, Ministerien, die wird weitergeführt. Und hier ist die Regierung Uruguays sehr interessiert, ausländische Investitionen ins Land zu bringen. Ich nenne 3 Beispiele. Google hat ihr Data Center aufgebaut in einer Freihandelszone in Montevideo. Microsoft hat ein Microsoft Lab in Artificial Intelligence eröffnet und BASF, die deutsche große Firma, wird ihre digitalen Services, die sie für Gesamtamerikas innerhalb BASF anbietet, auch noch erweitern in den nächsten Jahren. Okay. Das heißt, das ist ein sehr gutes Zeichen, wie große ausländische Unternehmen Uruguay eben wirklich als Entry Hub nutzen, um zu sagen, okay, hier diese Stabilität ist gegeben, die wird auch in 10, 15, 20, 30 Jahren sich nicht ändern. Hier investieren wir und hier schauen wir, wie wir die Region und den amerikanischen oder Süd- und Nordamerika eben betreuen.
Und Daniel Delatré ist heute hier mit Jimmy Sanchez, Leiter Marktberatung und Messen der AK Paraguay. Jimmy, welche wirtschaftspolitischen Entwicklungen siehst du aktuell in Paraguay?
Hallo Kai. Paraguay befindet sich gerade in einer Phase wirtschaftlicher Stabilität, die stark von der Agrarwirtschaft, insbesondere von der Sojaproduktion, betroffen ist. Nach wie vor ist Paraguay auch Exporteur von Fleisch und grüner Energie. Im Bereich Politik erleben wir zurzeit eine autoritäre Richtung von der Regierung, aber Paraguay bleibt nach wie vor einer der stabilsten Länder in der Region. Wir haben sehr wenige gesellschaftliche Proteste.
Jimmy, welche Chancen bieten sich für Unternehmen aktuell in Paraguay?
Paraguay bietet viele Chancen für die deutschen Unternehmen, hauptsächlich als Lieferanten von deutscher Technologie. In Paraguay entsteht zurzeit eine kleine, aber wachsende Sekundärsektor, also Industriewirtschaft. Viele Industrien aus dem Gürtel Sao Paulo zum Beispiel kommen nach Paraguay unter dem Maquila-Gesetz, unter den Lohnveredelungsindustrie, und die können dann einen Teil von der Wertschöpfungskette in Paraguay machen. Und da gibt es viel Bedarf an Maschinen und Technologie. In Paraguay gibt es auch einen großen Bedarf an Investitionen im Bereich Infrastruktur, im Bereich Bildung und Gesundheit. Und die Regierung fokussiert sich auch jetzt in diesen drei Sektoren.
Und da gibt es Möglichkeiten für Investitionen, auch für deutsche Unternehmen?
Ja, genau. Paraguay bietet da sehr gute Rahmenbedingungen für deutsche Investitionen. Wir haben die günstigste Energie in der Region und die ist 100% grün. Wir haben sehr günstige Arbeitskosten und wir befinden uns in einer zentralen Lage. Und die Steuern sind auch nicht so hoch.
Und von Alessandro Colucci wollte ich wissen, wie er auf die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas blickt. Wie ist die Lage auf dem brasilianischen Markt? Du warst lange Jahre in Brasilien. Welche wirtschaftspolitischen oder politischen Entwicklungen siehst du aktuell dort vor Ort?
In Brasilien gibt es im Moment eine starke Diskussion um die fiskalpolitische Disziplin des Haushaltes. Man möchte kürzen, man weiß nicht so richtig wie und wo. Natürlich gibt es da großes politisches Gezänk. Aber ich glaube, dass die Signalwirkung insgesamt eine sehr positive ist, nämlich dass die Regierung zeigt, wir wollen auf jeden Fall Haushaltsdisziplin walten lassen. Vielleicht nicht ganz so streng, wie das in dem einen oder anderen europäischen Land gehandhabt wird, aber wir wollen in die richtige Richtung gehen. Brasilien ist ja auch von einer der Wirtschaftsratingagenturen hochgestuft worden. Das ist ein sehr positives Zeichen. Ansonsten gibt es die üblichen Branchen, hätte ich fast gesagt, die interessant sind. Bergbau, nachhaltige Rohstoffwirtschaft, Energie, der Gesundheitssektor ist interessant, Kosmetik und Pharma. Brasilien ist auf dem Weg der Reindustrialisierung. Auf jeden Fall gibt es einige Programme der Regierung, die dort Maßnahmen fördern, zum Beispiel für die dortige Automobilindustrie. Der Schiffbau soll wieder angekurbelt werden. Also es gibt Sektorunterstützungen. Und die fiskalpolitischen Signale sind auch sehr wichtig. Es gibt Gott sei Dank eine unabhängige Zentralbank. Insofern denke ich mal, dass Brasilien erneut vor dem Hintergrund der Wiederwahl Trumps ein Land ist, das jetzt noch interessanter geworden ist, als es eh schon war.
Eduardo Gorchs gibt uns nun einen Einblick in die Südamerika-Strategie der Siemens AG. Wie blickt er auf den Markt? Wie bewerten Sie die Marktlage aktuell in Ihrer Branche der Elektrotechnik?
In Lateinamerika es gibt noch eine Menge Needs, Necessities.
Bedarf?
Bedarf für Infrastruktur. Und nach Infrastruktur kommt Industrie. Beide Areas brauchen alle Länder eine Menge Investitionen und deswegen sehen wir als Siemens ein riesiges Potenzial.
Welche Ziele verfolgt Siemens auf dem südamerikanischen Markt?
Siemens versucht in den Infrastruktur- und Industriemarkt sich zu bewegen und das ist, was wir machen. Wie wir das machen, ist mit vier strategischen Werte. Das ist Empowered People, Growth Mindset, Customer Focus und Technology with Purpose. Und auf diese vier Spalten bauen wir unsere Strategie, um am Ende eine echte Transformation an unsere Märkte und Länder und Leute zu bringen.
Auf dem Lateinamerika-Tag, das ist, glaube ich, klar geworden, geht es darum, neue Kontakte zu knüpfen. Wenn Sie jetzt sagen, Smalltalk ist nicht so meins, kein Problem, dafür hat das Team des Lateinamerika-Vereins auch etwas parat, denn dafür gibt es jetzt extra eine Online-B2B-Meeting-Börse, in der man anhand von Profilen die Teilnehmer für Meetings anfragen kann und dann in 20-Minuten-Abschnitten immer Gespräche führen kann. Die ersten Kontakte haben Sie nun im Interview ja bereits kennengelernt. Zum Abschluss lasse ich die Interviewpartner noch einmal selbst zu Wort kommen. Wie unterstützt Ihr Unternehmen da beim Markteintritt?
Wir haben natürlich wie das gesamte Auslandshandelskammernetz, wir sind ja mittlerweile in 93 Ländern an 150 Standorten aktiv, ein Portfolio an Dienstleistungen, um deutsche Firmen an den Zielmarkt zu binden beziehungsweise erstmal Erstinformationen zur Verfügung zu stellen. Das machen wir über Zielmarktanalysen, das machen wir aber auch, wenn es dann konkreter wird, mit Dienstleistungen wie der Geschäftspartnervermittlung. Was bedeutet das konkret? Die deutsche Firma meldet sich quasi bei uns, beziehungsweise wir gehen ins Gespräch mit der Firma, fragen, was sind die Bedarfe, mit wem möchtest du sprechen, was sind deine Ideen? Natürlich auch geben wir Feedback, was in dem jeweiligen Land, in dem Fall Uruguay, möglich ist. Dann gehen wir auf die Suche nach Terminen, also machen dann auch B2B-Termine aus. Und wenn dann die deutsche Firma nach Uruguay kommt, begleiten wir diese Firma dann auch gerne bei den B2B-Terminen zu den potenziellen Geschäftspartnern. Können auch einfach dadurch, dass wir die landesspezifischen Gebräuche und die Sprache etc. sehr gut verstehen, da auch immer wieder moderieren und mediieren. Deswegen macht es immer Sinn, sich bei der Auslandshandelskammer zu melden.
Kira, vielen Dank dir für das Interview.
Danke dir, Kai.
Und wir haben jetzt immer nur über den Kunden in Lateinamerika gesprochen. Nichtsdestotrotz stehen wir gleichsam zur Verfügung für das deutsche Unternehmen, was gerne neue Märkte erschließen möchte. So können wir unsere Expertise nutzen und die logistischen Netzwerke nutzen, um Ware für den Verkäufer ins Zielland zu bekommen. Wir können sogar dabei unterstützen, Vertriebsnetzwerke aufzubauen oder Ähnliches. Also für beide Seiten sehen wir uns als Brückenbauer, um hier den Warenverkehr zu ermöglichen und zu erleichtern.
Dürfen sich da Interessierte auch bei dir melden?
Ja, selbstverständlich, jederzeit. Wir sind immer neugierig, freuen uns immer über jeden neuen Kontakt und jede Projektidee ist eine neue Herausforderung. Und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht, aber ich bin mir sicher, beide Seiten können dabei lernen.
Johannes, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg im Lateinamerika-Geschäft.
Ja, vielen herzlichen Dank, auch so.
Alessandro, wie unterstützt du Unternehmen beim Markteintritt nach Brasilien?
Also ich persönlich bin ja jetzt selbstständig und im Moment bringe ich auch einen deutschen Maschinenbauer in den brasilianischen Markt, verhandle auch mit brasilianischen Unternehmen, die den umgekehrten Weg nach Deutschland gehen wollen, was auch ganz spannend ist. Ansonsten kann ich immer nur gebetsmühlenartig wiederholen, wie wichtig es ist, dass Newcomer sich an die Auslandshandelskammern wenden. Denn dort bekommen sie eine kostenlose Erstberatung. Dort gibt es Rechtsabteilungen, die viel Informationsmaterial bereithalten, damit man ja keine Anfängerfehler begeht.
Vielen Dank für die Einblicke und dir noch einen schönen Lateinamerika-Tag.
Uns beiden, Kai.
Dankeschön. Wie unterstützt Ihr Unternehmen beim Markteintritt?
Ja, die AHK Paraguay ist Ihr Partner vor Ort. Nutzen Sie die Gelegenheit, zu uns zu kommen. Wir unterstützen die deutschen Unternehmen von Marktstudien bis zur Netzwerke, Kontakte, B2B-Meetings zu organisieren. Und da bieten wir eine Vielzahl von Dienstleistungen, die die deutsche Unternehmen normalerweise nutzen, um in Paraguay sich anzusiedeln oder einfach Geschäfte machen.
Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Jimmy, für das Interview.
Gerne.
Danke, Kai. Liebe Grüße an die IHK Pfalz.
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen können?
Es ist nicht so gut, danke für das. Aber als ich in der Uni war, wollte ich eine dritte Sprache lernen. Ich habe mich für Deutsch entschieden. Später bin ich an Siemens gekommen, um zu arbeiten, und es machte Sinn. Und eigentlich, ich mag andere Sprache zu kennen, und ich versuche, es in einem Niveau zu halten, aber es ist ein bisschen gerostet. Ja.
Nee, super. Also Sie können ohne Probleme ein Interview führen. Ja. Ja. Vielen Dank für das Interview, Herr Gorchs. Sehr interessant, was Siemens aktuell in Lateinamerika angeht.
Ein Vergnügen.
Dankeschön. Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge zum 75. Lateinamerika-Tag in Hamburg. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben viele neue Eindrücke von der Veranstaltung, aber auch von der Region bekommen. Wenn Sie Lust und Interesse bekommen haben, hier einmal teilzunehmen, melden Sie sich gern direkt beim LAV. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Mir dürfen Sie natürlich auch gern schreiben. Vielen Dank an Orlando Baquero, Ulrike Göldner, Melissa Bigdeli, Friederike Rennecke und das gesamte Team des LAV für die wirklich gelungene Veranstaltung und auch die tolle Plattform, die ihr uns und auch den Unternehmen hier geboten habt. Liebe Zuhörer, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr in Köln. Da wird der LAT nämlich nächstes Jahr stattfinden. Bis bald und auf Wiedersehen.